Hallo und herzlich willkommen zum neuen Connection.de Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Und ich bin der Florian. Nils, wir fangen heute direkt an mit dem Kracher-Transfer von heute. James Wisniewski. Habe ich es richtig gesprochen?
Ja, ich denke doch.
Okay. Ja, heute verpflichtet, direkt eingeflogen. Er hatte selbst getwittert, dass er auf dem Weg nach Deutschland ist mit dem Ziel, er möchte gerne bei Olympia teilnehmen. Ja, und jetzt ist er in Kassel gelandet.
War ja naheliegend, ne? Also wenn du Olympia spielen will oder so, dann ist ja naheliegend, dass man sich in Kassel empfehlen möchte.
Natürlich.
Oder so. Ja, es ist super überraschend. Also so einen Name erwartet man zum einen nicht in der DEL2, aber auch nach so einer Aussage, irgendwie bin auf dem Weg nach Deutschland, will mich für Olympia empfehlen. Ich sag mal, alle haben ja erwartet, dass Mannheim jemanden verpflichtet, haben sie ja auch heute mit Stuart. Dann kursierten ja auch diverse Teams, wo man vermutet hat, die könnten interessiert sein, so wie München oder so. Und dann wird es nicht Mannheim, München, sondern Kassel. Ich glaube, die erste Nachricht gleich danach, nach dem Transfer irgendwie, kam von einem Elite Prospects-Kollegen, der gleich schrieb, what the fuck, Wisniewski nach Kassel? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. ja, also das hat schon ganz schön eingeschlagen. Also man hat dort auch wieder Kassel so ein bisschen auf der Eishockey-Karte platziert.
Ja.
Das ist auch aus der, also in der Hinsicht echt eine gute Sache. Spielerisch natürlich. Ja, er sollte zu gut für die Liga sein. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht die Erwartungen nicht so total over the top sind, weil er ist nicht mehr so ganz dieser 50-Punkte-NHL-Spieler, der er mal war. Er kommt nicht aus der NHL, sondern er kommt letztes Jahr KHL und AHL gespielt. Insofern immer noch ein Spieler, den man eigentlich wirklich vielleicht in der DEL erwartet und nicht in der DEL2, aber vielleicht sollte man die Erwartungen zumindest ein bisschen dämpfen und erstmal gucken und nicht zu viel Druck aufbauen, weil klar, er muss liefern, aber ja.
Ja, aber ich glaube, was du in 552 NHL-Spielen gelernt hast, das verlernst du auch nicht.
Und ja, Erfahrung ist Gold wert.
Und das wird locker noch für DEL2 reichen, denke ich mal.
Ja, natürlich, ganz sicher. Er hat ja letztes Jahr noch im Spengler Cup gespielt, als Gastspieler, und ist ja da sogar ins All-Star-Team gewählt worden. Und sag mal, Spengler Cup, wer sich die Spiele anguckt, der weiß, schlechtes Eishockey ist es nicht.
Das stimmt.
Also insofern, die Form scheint auch noch da zu sein, ja.
Ja, also Hammer-Transfer.
Ein bisschen überraschend finde ich auch, vielleicht auch vom Typ, weil ich meine, was ist das größte Problem in Kassel? Die Abwehr. Was verpflichtet man? Ein Abwehrspieler klingt erstmal gut.
Ja, passt doch.
Allerdings ist Wisniewski jetzt keiner, der für seine Defensivkünste eigentlich bekannt ist, sondern er dürfte eigentlich in der DL2 auch ein verdammt starker Offensivverteidiger sein, Superschuss. Hatte immer mal wieder auch, sagen wir mal, Probleme in der Abwehr, weil er oftmals zu aggressiv war. Also er fährt dann den Check halt zu Ende. Also ich sag mal, aus Fansicht, denke ich, wird es freuen, weil es wird öfter mal krachen, vermute ich. Vielleicht fallen jetzt auch endlich mal die Handschuhe weg, worauf ich die ganze Saison schon warte, weil De La Rovere will noch nicht so richtig. Aber sag mal, er ist defensiv nicht unbedingt der Spieler, den ich vielleicht mir gewünscht habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, wer in der NHL so viele Spiele macht, der sollte eigentlich in der Lage sein, in der DEL2 allein mit dem Eishockey-IQ sich anzupassen und grundsolide verteidigen können.
Davon gehe ich auch ganz stark aus.
Und Skating dürfte ja auch absolut kein Problem sein in der Liga. Insofern, das passt schon. Also ich will jetzt nicht an dem Transfer rummotzen, um Gottes Willen.
Ja, das klingt schon ein bisschen so.
Nein, das ist einfach, ich finde halt wirklich, es ist nicht der Spielertyp, den ich mir vielleicht gewünscht habe, aber es ist natürlich von der Personalie und vom Namen her mehr, als ich erwartet habe. Viel, viel mehr.
Jawohl. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Freitag schon quasi auf dem Eis sehen. Ich habe heute gehört, dass die Lizenzunterlagen fertig gemacht werden. Und hoffen wir mal, dass alles bis dahin in trockenen Tüchern ist und wir ihn schon beim Heimspiel begrüßen. Ich denke auch, Nils, ein ganz anderer Faktor irgendwie auch, auf Geld will ich jetzt gar nicht eingehen, er steht noch irgendwie auf der Gehaltsliste von den Carolina Hurricanes und wahrscheinlich kriegt er auch noch Geld aus der KHL oder halt auch nicht.
Oder auch nicht, ja.
Aber ich denke, es wird auch noch einen anderen Faktor geben, also so war es bei mir auch und ich glaube, du wirst die Trikotverkäufe ordentlich ankurbeln dadurch.
Ich habe ja auch schon überlegt, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allen Dingen wird man vielleicht auch Zuschauer wieder gewinnen.
Das denke ich auch. Und ich glaube, dass man deswegen auch diesmal das Ganze ein bisschen früher gemacht hat. Oder, ja gut, er ist wahrscheinlich auch heute eingekommen. Man hätte sich das ja auch bis Freitag so noch ein bisschen taktisch aufheben können.
Na, ist die Frage, wann man ihn wirklich verpflichtet hat, weil, was hat Joe gesagt, man verhandelt seit 4 Wochen oder so schon. Das heißt, man hat von vor 4 Wochen eigentlich schon gewusst, dass man eine Abwehr noch nachlegen muss. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die, so wie man in manchen Foren liest, dass die sportliche Leitung der Huskies völlig verblödet ist und das nicht sieht, dass in der Abwehr noch Bedarf ist. Also das scheint schon was länger eingefädeltes zu sein. Aber ich, ja, also ich finde es auch schön, dass es mittwochs kommt und nicht freitags, sodass vielleicht sich der ein oder andere Fan auch sagen kann, hey, also ich will den sehen.
Ja, und wir müssen alle ganz viel trommeln und sagen, den müsst ihr auch sehen, weil das wird garantiert ein Spektakel.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe wirklich, er erfüllt die Erwartungen und kann sich vielleicht auch wirklich über den Weg der Huskies noch für Olympia empfehlen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob er bis zum Saisonende bleibt, einfach weil ja, er will sich sicherlich noch für was Höheres empfehlen. Das hat er letztes Jahr auch gemacht. Er ist ja nach Russland gegangen, um eigentlich auf ein NHL-Angebot zu warten und es kam nicht und kam nicht und kam nicht. Weil er halt auch gesagt hat, zum einen, er ist eigentlich schon zu alt und in der NHL setzt man ja auch auf diesen Jugendwahn. Und zum anderen hat er natürlich auch eine Verletztengeschichte. Ich glaube, bei ihm war das Kreuzband durch oder so und der ist sehr lang ausgefallen. Und in der NHL, die natürlich unheimlich körperlich ist, ist das, ich will nicht sagen, ein Todesurteil für die Karriere, aber das ist sehr, sehr schwierig, wieder zurückzukommen. Und insofern, denke ich, ist das jetzt ein Schritt, sich in Europa vielleicht zu empfehlen. Und wenn dann irgendwann ein DEL-Team anklopft und richtig Geld bietet oder auch vielleicht auch ein Schweizer Team oder so, ja, dann wird man ihm wahrscheinlich auch keine Steine in den Weg legen. Aber ich hoffe, dass er möglichst lang auch wirklich bei uns bleibt.
Ja. Wir werden es sehen.
Sind auch nur Mutmaßungen. Also wie gesagt, vielleicht bleibt er auch bis Saisonende und alles ist gut.
Wir Pseudo-Experten wissen das ja eh nie besser.
Ja, natürlich nicht.
Ja. Okay, zum Spiel am Freitag kommen wir später nochmal. Machen wir nochmal das zweite große Ding. Und zwar Yannick Valentis Schritt Richtung NHL Draft 2019 mit der Lizenzierung quasi für die Adler. Seine Förderlizenz hat er bekommen vom DNL-Team der Adler oder der Jungadler. Da ist er jetzt auch spielberechtigt für das DEL-Team und hat auch am Wochenende bereits seine ersten beiden Spiele bestritten und hatte eigentlich schon Piermaier am Boden und hat dann irgendwie ja leicht verfehlt das Tor.
Ja, aber nur knapp, also wirklich knapp. Ich
Das war
meine, ja,
wirklich, ja, es war sehr
das halbe
knapp.
Tor war offen, aber er hat es sehr, sehr knapp verfehlt. War aber auch aus der Drehung, wenn ich mich nochmal richtig erinnere. Also, er hat schon, gerade am Freitag hat man gemerkt, er ist nervös. Er hat dann auch später, ich glaube, bei einem Gegentreffer schon einen schwereren Fehler gemacht, den er aber machen darf als junger Spieler. Das ist völlig in Ordnung. Er hat aber auch viel, viel Gutes nach vorne gebracht. Also, ich sag mal, er hat von der Spielfreude und dem Engagement, würde ich sagen, waren vielleicht höchstens zwei, drei Adler besser. So traurig das klingt, aber Mannheim gefällt mir ja gar nicht momentan. Und er hatte ja auch angefangen in einer Reihe mit King und Ullmann. Das sind auch zwei Spieler, die momentan nur den großen Namen auf dem Trikot rumfahren, aber nicht das bringen, was sie mal gebracht haben.
Förderei,
Und
ja.
durfte dann zeitweise auch im ersten Spiel schon mit Festerling ran. Und im zweiten Spiel hat er dann, glaube ich, erstmal bei Plachter Festerling in der Reihe begonnen. Und Plachter Festerling, das sind so zwei Spieler in Mannheim, die wirklich momentan Vollgas geben, körperlich, aber auch spielerisch. Und das ist natürlich dann schon eine Riesenerfahrung und auch das Vertrauen der Trainer, dass sie sagen, hier, Valenti, das ist der packt das, den setzen wir gleich mal zu unseren besten Spielern in die Reihe.
Auf jeden Fall für ihn ein riesiger Schritt.
Ja.
N Nächstes Jahr wird er nach Vancouver gehen, hat Thiel Fowler ja auch gesagt.
Genau,
Da gab es auch,
davon ist aus.
wir haben auch einen Tweet abgesetzt, den könnt ihr ja mal euch anschauen. Da gibt es ein paar nette Stimmen zu seinem ersten Spiel, unter anderem von Marcel Gotsch, Thiel Fowler und ihm selbst. Wir können das auch nochmal unter die Episode hier verlinken, dann könnt ihr euch das direkt anhören. War ein Interview bei Mein Sportradio. War sehr, sehr interessant, mal anzuhören, was eben auch der Manager oder eben der Marcel Gotsch darüber denkt.
Wobei ich es
Ja.
auch spannend fände, was sein Vater darüber denkt, Sven. Weil er war ja auch, ich sag mal, der hat ihn ja auch immer extrem begleitet, die ganze Karriere, das hat man ja gemerkt. Wobei Mama Valenti ist, glaube ich, noch fast prägender. Die hat immer so ein bisschen, was man so hört, den Daumen drauf, dass er wirklich erst Schule macht und so. Das finde ich total super, dass er wirklich Schritt für Schritt geht und das scheint sich auch wirklich auszuzahlen bei ihm. Also er war nie so dieser Wow-Spieler, der sofort auf dem Scouting-Radar war. weil er irgendwie alles so, weil alles total super war. Aber er hat sich in, also er hat sich konstant in die, in das NHL-Scouting quasi reingespielt. Und ich habe auch gerade in der letzten Woche mit ein paar NHL-Scouts gesprochen und er ist wirklich, also man kennt ihn. Man kennt ihn in Nordamerika, man hat ihn auf dem Schirm. Ich glaube, die DEL-Spiele, die sind schon nicht schlecht, wenn man die auch noch so in der Vita hat. Und dann kommt natürlich als nächstes dann die Western Hockey League, Vancouver. Ich glaube, als Stadt auch ein tolles Erlebnis für mindestens ein Jahr. Und ich sag mal, die Karriere geht wirklich schrittweise voran. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und ich meine, das hat man aus Kassel bislang ja so noch nicht erlebt.
Ja, und du hast natürlich auch schon die Erfahrung eben mit körperlich anderen Spielern. Ja, also ein 17-Jähriger schon was anderes als da vielleicht ein 33-jähriger Ex-NHL-Spieler, dass du einfach da auch mal weißt, wie du dich halt dem gegenüber zu verhalten hast. Das kann dich ja auch nur weiterbringen.
Ja, da, natürlich, also die DL. Wobei, viele sagen, die DNL ist auch eigentlich ziemlich knüppelhart. Die wissen halt auch nicht, was sie mit ihrem Körper machen sollen. Die fahren einfach den Gegner um. Aber natürlich ist es schon was anderes, wenn du so richtige Ex-NHLer als Gegenspieler hast oder auch AHLer, die natürlich, die AHL ist ja auch ziemlich hart.
Ja, auf jeden Fall für ihn. Wir können ja vielleicht, wir laden Sven Valenti jetzt in den Podcast ein. Vielleicht hört das ja. Dann wissen wir auch, was er dazu sagt.
Ja, genau, das sehr, sehr gerne. Würde mich sehr interessieren, was Sven auch denkt über den Weg bislang von Jannik und die Chancen, wo es auch hingehen kann. Also, das ist ja noch, ich sag mal, 2019 Draft, das sind ja jetzt so noch viel Zeit. Weil er halt vom Geburtstag, er verpasst den nächsten Draft hier um, boah, ich glaube, 9 Tage oder so. Also, er wird dann einer der Ältesten sein im 2019er Draft. Mal gucken, was es ihm bringt.
Okay. Ja, packen wir das auch zu den Akten. Und ja, kommen wir auf was nicht so ganz Erfreuliches. Das letzte Wochenende. Eigentlich hat es ja ganz gut angefangen mit dem Spiel gegen Kaufbeuren. Da hat man eigentlich schon die erwartete Reaktion gezeigt. Kurz vorher noch De La Rovere mit deutschem Pass ausgestattet und David Kocheda als Nachverpflichtung gemeldet. Und ja, gegen Kaufbeuren konnte man dann 4-1 gewinnen mit einem sehr, sehr starken Markus Keller im Tor. Im Prinzip war das schon so das, was man dann eigentlich sehen wollte als Reaktion auf das Spiel in Riesersee. Ja, und dann kam der Sonntag.
Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, bin ich ganz ehrlich.
Also ich habe das ganze Spiel gesehen auf Spread und ich weiß nicht, also Keller, das komplette Gegenteil zu Freitag. Wirklich, also auch zu Recht. Rico sagt es ja hinterher in der Pressekonferenz auch. Also, warum wurde Keller ausgewechselt? Und er sagt ja, weil er schlecht gehalten hat und bei beiden Gegentreffern halt nicht gut aussah. Und ja, kann man so beipflichten.
Waren beide haltbar,
Ja,
absolut.
dann nach dem 2-2 geht dann also auch wieder 2-0 geführt und wieder so schnell verspielt.
Und
Ja.
du weißt auch nicht warum. Also, es gab jetzt eigentlich auch keinen Grund. Also, ein 2-0 in Nauheim, dann mache ich hinten erstmal dicht. So. Das ist doch das Allerwichtigste. Wenn ich 2-0 auswärts führe, also, dann habe ich doch eigentlich schon so unglaublich viel in kurzer Zeit erreicht, dass ich doch einfach mal sage: Jetzt lassen wir die erstmal rennen, die sollen sie erstmal auspowern, wir machen hinten einfach dicht. Und genau das passiert einfach nicht bei den Huskies.
Ja.
Stattdessen hat man ja noch das 2-2 war in Shorty.
Nee, das 1 zu 2.
Das 1-2 direkt, ja genau. Und das war echt der Knackpunkt. Und danach ging irgendwie gefühlt, ich weiß nicht. Es war auch alles schlecht verteidigt. Es war unglaublich schlecht verteidigt. Ich
Ja.
glaube, bei dem 1-2 hat mir Heinrich nicht gefallen, der einfach viel zu passiv ist im Rückwärtslaufen. Beim 2-2 war das 2-2 das, wo Little an der Bande so
Genau
ein
das. Ja.
Alibi-Check fährt, wo ich mir echt denke, dann kann er es auch lassen.
Ja, genau das.
Und da war es vorbei. Also wenn man das defensiv sieht, das ist auch keine Einstellung. Also wenn man die Einstellungsfrage stellen muss bei den Spielern, dann ich weiß es nicht. Das wirkt nicht wie Spieler, die bereits, also sag mal, wenn man dann so als krassen Kontrast sich mal den Vingegaard Cup in Erinnerung ruft, wo jeder Gegner, der es bewegt hat, gecheckt wurde. Und dann das Spiel in Nauheim sieht, das ist nicht, als wenn das nicht das gleiche Team ist.
Das ist ja irgendwie das Komische halt, ne? Du weißt eigentlich, dass es anders geht und du hast es ja auch in der Vorbereitung schon anders gesehen und dann siehst du so ein Spiel und denkst dir, oh, das ist echt bitter. Also da nach hinten wieder ganz miserabel verteidigt. Ja, und dann eigentlich die schlimmste Nachricht noch, das gegen Nauheim, ja, du hast 3-5 verloren, okay. Die schlimmste Nachricht ist eigentlich noch Manu Klinge. Mit seiner Verletzung da neben dem Tor auch beim beim Abwehren eigentlich, beim Verteidigen, wollte da den geblockten Schuss irgendwie noch ablenken und dann ist die Kniescheibe rausgesprungen.
Ich bin ja auch ganz froh, dass es da kein Video von gibt, dass man das nicht sieht.
Nee.
So Kniescheibe raus stelle ich mir nicht so. Ich erinnere mich, das war im Fußball irgendwann mal und das. Nee, also. Ach.
Wer weiß, ob man das überhaupt sieht unter der ganzen Panzerung da.
Ja, okay, das kommt noch dazu, aber ja, man sieht es ja nur am Rande, wie er fällt und dann halt liegen bleibt.
Ja, mehr Kameraeinstellungen gibt es auch aus Nauheim, glaube ich nicht. Also man muss da auch froh sein, wenn kein Bierbecher da drauf war oder diese dämlichen Dachträger da rechts und links. Also teilweise.
Man ist ja schon froh, dass sie Strom haben in der Wetterau.
Ja. Ja, Manu Klinge fehlt 6 bis 12 Wochen. Kann jetzt nicht mit seinem Hund Ole Gassi gehen. Das ist sehr traurig.
Ja, das hat die HNA unglaublich gut recherchiert, muss man sagen. Das wollten wir unbedingt wissen.
Ja.
Also, wie es ihm geht, will ich wissen. Das finde ich schön und auch, dass er so ein bisschen beschreibt, aber ob er nun Gassi gehen kann oder nicht, ja. Das ist ein bisschen viel Bulle, war das gut. Aber gut. Nichts Neues.
Ja, richtig. Ja, also machen wir da auch einen Deckel drauf und erwarten uns mal wieder am Freitag eine Reaktion.
Ja, aber ich muss noch was sagen. Also zu Keller, wir hatten letzte Woche überlegt, Kraken, ja, und Oktopus und so. Und ich habe mittlerweile gelernt, also die Ordnung sind die Kraken, das sind achtarmige Tintenfische. Es gibt auch zehnarmige zum Beispiel. Innerhalb der Kraken gibt es die Familie der echten Kraken und da gibt es die Gattung Oktopus.
Ah ja.
Aber acht Arme sind auf jeden Fall bei einem Kraken, weil wir gerätselt hatten, wie viele Arme hat er eigentlich? Also er hat dann acht.
Aber mich würde interessieren, was sind denn unechte Kraken, wenn es die echten Kraken gibt?
Nee, es gibt dann, ach, frag mich jetzt nicht, muss schon wieder meine Frau fragen.
Das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche, damit du uns auch unechte Kraken erklären kannst.
Wir lernen hier immer was, ich sehe
Ist
schon.
dann der, weil ist dann Freitag Kaufbeuren eine echte Krake und ist er dann gegen Bad Nauheim vielleicht eine unechte Krake?
Ja, also gegen Bad Neuenahr war auf keinen Fall eine Krake, ja.
Ja. Okay,
Mehr
aber
so ein Puff-Puff-Fisch, wo die Luft raus war, so.
Bildungsauftrag heute wieder erfüllt.
Ja.
Wir sind jetzt alle biologisch ein bisschen weiter entwickelt. Das klingt auch komisch.
Aber das Spannende, wenn wir jetzt schon bei den kommenden Spielen, ist natürlich jetzt auch, wie geht man jetzt mit Keller um? Also ich meine, nach einem schlechten Spiel, im Normalfall würde ich jetzt sagen, sofort wieder rein mit ihm, ne? Du weißt ja, wenn du vom Pferd fällst und so. Würde ich sofort sagen, rein mit ihm, er muss gleich wieder spielen, er muss vielleicht wieder ein besseres Spiel machen. Hat ja auch funktioniert, zum Beispiel Kaufbeuren im Vergleich zu Rissasee.
Ja,
So,
aber.
aber Pante müsste ja eigentlich auch mal wieder ein ganzes Spiel machen.
Und vor allen Dingen zu Hause. Das ist ja das Ding. Pant hat ja noch kein Spiel zu Hause gespielt.
Genau, also Heimfans würden ja Pante vielleicht auch gerne mal komplett sehen. Ist nicht so einfach. Das ist halt das Problem, wenn man zwei gute Goalies hat.
Ich will Pante sehen.
Ja,
Sowieso. Immer.
das
Ah,
ist keine
egal.
Überraschung, ja.
Ja, okay, kommen wir doch zum Spiel. Freitag gegen Freiburg zu Hause. Freiburg derzeit Tabellen. Platz 11. 9 Spiele, ein Sieg, zwei Overtime-Sieger, ein Overtime-Niederlage und 5 Niederlagen insgesamt. 22 zu 26 Tore, also 22 geschossen, 26 gefangen. Ja, eigentlich da, wo man sie erwartet, oder? Derzeit.
Kampf um Platz 10 ist, glaube ich, das, was man in Freiburg erwarten kann, erwarten muss. Und mit Platz 11 ist man ja ungefähr da, wo man sein kann, denke ich. Wo das, glaube ich, auch alle erwartet haben, so.
Denke ich auch. Also wird schwer für Freiburg dieses Jahr.
Wobei sie haben durchaus, da kommen wir jetzt gleich noch zu, sie haben durchaus auch, denke ich, Stellen, wo sie noch dran drehen können, um besser zu sein.
Ja. Dann lass uns doch einfach direkt auf unsere Top 3 Facts kommen. Und zwar das erste, und das ist immer schlecht, sie schießen nämlich die wenigsten Tore pro Spiel. Also im Schnitt gesehen haben
Muss
sie.
nicht schlecht sein, wenn der Trainer Hans Zache ist, dann hast du trotzdem die meisten Spiele gewonnen.
Das stimmt.
Ja. Ja, aber grundsätzlich ist es schlecht, das stimmt.
Ja.
Ja, Top
Also,
2.
mach du.
Ja, genau. Also sie haben die beste Unterzahl der Liga mit 93,9%. Also mit anderen Worten, also sie haben zwei Gegentore erst in 33 Situationen, das ist natürlich sehr, sehr wenig. Haben auch schon zwei Shorthände. Und das ist natürlich schlechte Nachricht für das gute Huskies Powerplay. So, gegen die beste Unterzahlmannschaft der Liga, aber wahrscheinlich läuft es dann genau so, dass genau in diesem Spiel alles anders ist. Weil sobald wir das erzählen, läuft es gefühlt immer genau anders.
Genauso wie zum Beispiel Felix Bick, der ist ein super Torhüter und kriegt dann Freitag vor dem Husky-Spiel erstmal sechs Dinger.
Ja, ich glaube, letzte Woche hat bei uns so gar nichts funktioniert von diesen
Nee.
Top 3 Facts. Vielleicht sollten wir die so manipulieren, dass es immer gut für die Huskies läuft.
Ja. Aber kommen wir trotzdem noch zum dritten. Und zwar die Top 4 Scorer zurzeit von Freiburg sind alles Eingewächse mit Billig, Linsenmeier, Kunz und Brückmann. Und der süffisante Kommentar dazu ist, das schafft nicht mal Bartels.
Ja, aber ich meine, bei Tölz erwartet man das. Die sind ja vor allen Dingen mit Eigengewächsen ausgerüstet. Aber klar, Freiburg ist dafür ja mittlerweile eigentlich auch bekannt. Ist eigentlich ganz interessant, dass sie momentan in den unteren Klassen im Nachwuchs sogar Probleme haben, überhaupt eine Mannschaft zu stellen und auf Spielgemeinschaften angewiesen sind, weil anscheinend in der Nachwuchsarbeit jahrelang nichts getan wurde. Das ist eigentlich traurig, wenn man bedenkt halt wirklich, wenn man den aktuellen Kader sich anguckt, wie viele Eigengewächse die haben. Die leben quasi ihr Profi-Eishockey nur dadurch, dass sie diese Eigengewächse haben. Das ist eine tolle Sache. Aber jetzt wird man natürlich denken, wenn die, und das sind die Stellschrauben, die ich vorhin meinte, wo man noch dran drehen kann, wenn die vier Topscorer Eigengewächse sind, unter anderem ja auch Linsenmeier, der nur ein Leihspieler von Krefeld ist, jetzt 4 Wochen verlängert wurde heute, also nochmal 4 Wochen dort bleibt, und dann aber vielleicht weg ist, das weiß man nicht.
Ja.
Aber wo sind eigentlich die Ausländer, die man ja eigentlich. Wenn man, also in der DEL2 würde ich sagen, die Ausländer sind ja eigentlich die wichtigsten Spieler in der Liga. Du hast nur so wenige Stellen und die Ausländer, die du hast, die müssen gut sein. Das weiß man in Kassel nur zu gut. Die, die man hat, müssen ja eigentlich überragend sein.
Richtig.
So, und wo sind die eigentlich? Und dann kann man sagen, okay, im Tor ist einer.
Der hat auch alle ja, alle 9 Spiele bisher gemacht. Also
Genau,
alle.
das ist Miroslav Fanuljak. Dann Radek Duda mit 5 Punkten in 9 Spielen ist es, naja, nicht so. Ben Walker, 3 Punkte in 5 Spielen, okay, 5 Spiele erst. Und dann gibt es aber noch Roman Tomanek. Und der hat es geschafft als Ausländer, 0 Punkte in 9 Spielen und -9.
Es ist sehr stark, ja.
Also ich sag mal, wenn man in Kassel sich nochmal beschwert, wie schlecht die Ausländer sind, McGrath oder so dieses Jahr, dann überlegt euch, wen Freiburg hat. Also Roman Tomalek, der schießt schon den Vogel ab momentan mit der Leistung.
Müsste somit auch der schlechteste dann die schlechteste Ausländerstelle in der Liga sein, ne?
Gehe davon aus, dass das statistisch der schlechteste Ausländer in der Liga ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch ein anderer. Ich will jetzt auch gar nicht nachgucken, aber das funktioniert gar nicht. Also 0 Punkte in 9 Spielen, das kannst du dir als Ausländer gar nicht leisten.
Okay, dann haben wir noch die Schiedsrichter. Oh, die kann ich nicht mehr aussprechen, also zumindest den ersten.
Lars.
Razvan Gavrilas.
Genau, Razvan Gavrilas und Jens Steinecke sind die Schiedsrichter. Gavrilas hat uns noch nie, also hat, ja, er hat uns noch nie in einem Ligaspiel gepfiffen. Also als Linesman war er dreimal bei einem Huskies-Spiel und alle 3 Spiele haben die Huskies gewonnen. Aber das war als Linesman. Er hat uns einmal bislang gepfiffen, das war beim Wingas Cup und zwar gegen Bratislava.
Ja.
Also mit anderen Worten, ich würde sagen, von Gavrilas Sicht aus gesehen, ist der Sieg eigentlich schon eingetütet für uns.
Ja, von Steinecke ja sowieso.
Steinecke hingegen, ja. Also wir haben 7 Siege und 4 Niederlagen bei ihm. Allerdings ja auch den legendären Treffer nach Videobeweis gegen die Lausitzer Füchse letztes Jahr, wo der Puck alles war, aber niemals hinter der Linie. Ja, ist aber an sich auch eine positive Bilanz. Ich sag mal, von den Schiedsrichtern spricht an sich nichts dagegen, dass wir auch wieder 3 Punkte einfahren.
Okay. Dann.
Moment, mo Moment,
Ja, wir sind
Moment.
ja, wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Ich hätte jetzt gesagt, wir tippen, aber du hast ja noch was.
Ich habe noch was, ja genau. Also wir haben ja noch so eine Allzeitbilanz gegen Freiburg.
Ah, ja, richtig.
Also wir haben 16 Mal bislang gegen Freiburg in ihren verschiedensten Teamformen gespielt. Da Kassel natürlich auch verschiedenste Namen. 9 Mal gewonnen, ein Unentschieden und 6 Niederlagen. Und was ich ganz interessant fand, das erste Duell gegen Freiburg war in der Saison 85-86. Und dort ging Freiburg damals mit 1:0 in Führung durch einen gewissen Daniel Lammel. Klingelt's?
Ja, da klingelt's.
Gut, da klingelt's. Ja, Lammel, damals noch für Freiburg. Und ja, später dann ja viele, viele Jahre für Kassel und ja immer noch wohnhaft in Kaufungen, glaube ich, ne? Kaufungen.
Ich glaube ja.
Ja, also das hatte ich noch rausgefunden. In
Und
der hervorragenden Husky-Wiki, ich muss sie ja immer wieder lobend erwähnen. Ein wahres Fundstück. Da kann man eigentlich, also wenn einem langweilig ist, viele Leute suchen ja immer bei Wikipedia rum. Die Husky-Wiki ist viel spannender, finde ich.
Ja.
Einfach immer toll.
Freiburg ist generell irgendwie auswärts diese Saison nicht so gut drauf. Und zwar die letzten vier, ich glaube, das sind alle Auswärtsspiele bisher verloren. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus für die Huskies. Und damit kommen wir jetzt auch zum Tippen. Und diesmal darfst du, weil ich glaube, ich war das letzte Mal zuerst beim Heimspiel.
Ja, ist kein Problem. Ich hab mir ehrlich gesagt schon Gedanken darüber gemacht.
Das solltest du doch nicht. Wir müssen noch spontan tippen.
Ja, entschuldige, ich darf mir keine Gedanken über irgendwas machen. Ich muss unvorbereitet in den Podcast gehen.
Das habe ich nicht gesagt. Nur nicht übers Tippen.
Ja, aber
Hoffentlich
so
hast
vom
du dir
Gefühl.
gestern Gedanken gemacht, ohne Wisniewski. Wisniewski.
Nee,
Sorry.
eigentlich erst vorhin, während ich mir die Fakten zu Freiburg und so noch angeguckt habe. Ich mach's kurz und schmerzlos. Es wird ein 6-2 für Kassel.
Ja, Zuschauer.
Ja, das ist schon schwerer, da habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich lag ja zuletzt immer gar nicht schlecht. Ich habe mich jetzt neulich ja nur um 11 Zuschauer vertippt oder so. War das nicht sogar am Freitag?
Ja, ich glaube, es waren 2622 und du hast 2611 oder so getippt.
Also, ich meine, das war schon nicht schlecht,
Und
oder?
wer hat 4-1 getippt? Ha? Ha?
Ich weiß es nicht.
Ich? Haha.
Ich habe unseren Podcast nicht angehört.
Vielleicht sind wir doch Experten. Nur mit den Top 3 fängt es halt nicht.
Und mit allem anderen.
Ja.
Zuschauer, ich denke, okay, also ich weiß, dass ja viele schon angepisst sind von der Spielweise der Huskies und von Rossi im Allgemeinen. Das kriegt man ja durchaus mit. Glaube aber, dass Wisniewski schon mal wieder ein Zeichen ist. Ich hoffe mal auf, ich glaube, 3000 werden wir nicht ganz schaffen, aber sagen wir mal 2878.
2878, das ist notiert. So, ich sage, dadurch, dass Pantea im Tor steht, gibt es natürlich auch einen Shutout am Freitag.
Okay.
Natürlich, vor Heimpublikum kannst du mit dem Shutout starten, oder?
Mit der Abwehr, ich glaube nicht.
Dann spielt halt unser Neuzugang durch.
Ja, das mal gucken, wenn er spielt, wie viele Minuten er kriegt, das wird spannend.
Nicht Strafminuten, ne? Minuten auf dem Eis.
Ja, die Minuten, die er nicht spielt, der sitzt da auf der Strafbank.
Das ist auch gut. Okay, ich tippe ein 4-0. Ganz optimistisch. Vor 3021 Zuschauern.
Schaffen die 3000.
Ja, mit der Neuverpflichtung schaffen wir das auf jeden Fall.
Ja, schön wär's.
Ich denke schon. Also, allein was das heute für ein Hype in den sozialen Medien war, das war der Hammer. Also, dass du auch Tweets aus Berlin, München, was weiß ich woher, Mannheim, überall bekommen hast. Und selbst Rudorisch hat sich geäußert, persönlich, zu der Verpflichtung.
Na, vielleicht kommt er gleich am Freitag vorbei.
Klar, er will ja auch mal gucken.
Er ist ja doch durchaus immer anwesend in den Stadien,
Ja,
finde ich übrigens sehr, sehr gut. So.
oder er guckt am Sonntag dann. In seiner alten Heimat.
Ja, es ist ja auch, glaube ich, noch seine Heimat, ne?
Ja, gut, irgendwann muss er ja auch mal in Bonn rumspringen, da in seinem. Oder Neuss? Neuss ist das, ne?
Neues, ja, aber da ist er, also ich wohne tut er immer noch da irgendwo um die Ecke auf den Dörfern.
Okay. Gut. Dann kommen wir doch auch gleich zum Spiel am Sonntag. Und zwar geht's gegen das Überraschungsteam der Liga. Derzeit das Überraschungsteam der Liga. Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf Tabellenplatz 4. 8 Spiele, 3 Siege, 3 Overtime-Siege, 2 Niederlagen. 23 zu 23 Tore. Gut, sie sind jetzt auch nicht so eine riesen Tormaschine. Aber sehr erfolgreich damit bisher. Jetzt, du hättest sie auch nicht da erwartet, wo sie jetzt stehen.
Ich muss ja zu meiner Schande immer noch gestehen, dass sie für mich Abstiegskandidat Nummer 1 waren. Kann natürlich immer noch passieren, ich wünsche es ihnen natürlich nicht. Bin aber mittlerweile durchaus begeistert über die Zusammenstellung der Mannschaft und insbesondere natürlich über die Ausländer. Und hoffe jetzt eigentlich, dass sie das auch so durchziehen können, um ein sicheres Playoff-Team zu sein.
Ja, nicht nur du, auch der Sahnpark wird wieder voller.
Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Sie leben ja dann doch von ihren Zuschauern sehr extrem.
2486 Zuschauer im Schnitt. Das sah letzte Saison gegen Ende doch deutlich anders aus. Ja. Kommen wir zu unseren Top 3 Facts. Also ich sage auch nochmal kurz, natürlich, wir hatten ja drüber gesprochen bei Saisonvorbereitung. Ich hatte Grimmitschau auch nicht so hoch auf dem Zettel, auch eher gegen Abstieg spielend und alle hoffen ja, dass Grimmitschau nicht absteigt. Und gucken wir mal, wie lange der Höhenflug halt noch anhält. Ja, unsere Top 3 Facts. Top 1, Robbie Čanik.
Sanik.
Sanik? Okay, sorry.
Sanik ist Englisch ausgesprochen, frag mich nicht. Čanik wäre völlig korrekt, wenn er den slawischen Vornamen so richtig aussprechen würde, ja, aber Sanik wird er ausgesprochen anscheinend.
Ja, den Rossi für den stärksten Spieler der Liga, glaube ich, auch mithält. Aber das hat er über Manu jetzt auch gesagt. Dann hält er den für den stärksten Ausländer der Liga.
Ich glaube, es gibt einfach viele starke Spieler in der Liga, das muss man so sehen.
Ja.
Ja,
Also Rico
muss
ist
ich.
begeistert von ihm. Nicht nur er, sondern auch wir.
Ja, also ich habe den vom ersten Spieltag Highlight-Videos. Muss man gucken. Also der Junge macht echt Spaß. Das ist Spielfreude. Das ist das, was du in der Liga einfach sehen willst von einem Ausländer, dass einfach wirklich, ja, weiß nicht, einfach Begeisterung auch dabei ist. Und bin ich ganz ehrlich, wir können gerne schon mal den Vertrag für nächste Saison für Kassel oder so klar machen. Ich fände echt nicht so traurig drum, wenn er so nach McQueen, der ja aus Grimmitschau zu uns kam, wenn er so der Nächste ist, der aus Grimmitschau zu uns kommt oder so. Also wäre natürlich schade für Grimmitschau, also, aber ich muss ehrlich sagen, den würde ich auch gern mal in Kassel sehen. Also im Kasseler Trikot.
Ja, also Wünsche haben wir hiermit angemeldet. Das hat ja früher bei den Vertragsverlängerungen schon einigermaßen geklappt, die auch
Ja.
überhaupt nicht vorhersehbar waren.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, die waren vorhersehbar, war dann durch die Saison. Ja.
Ja, genau, also der ist eine Augenweide, da werden wir viel Spaß mit haben. Top 2, Nils.
Ja, sie schießen am wenigsten aufs Tor in der ganzen Liga. Nur 23,9 Mal. Allerdings brauchen sie auch nur 8,3 Schüsse für ein Tor. Und das ist Platz 3 in der Liga. Das heißt,
Das
sie schießen wenig, aber wenn sie schießen, dann sind sie sehr effektiv. Und das ist, glaube ich, ein Fact, der gerade gegen die Huskies relevant sein kann, ja.
Ja, aber wobei, die Huskies lassen ja auch viele Schüsse zu. Das ist ja das Problem dieses Jahr halt auch, also.
Gegen ein mördereffektives Team wird das natürlich dann schlecht sein. Also sie müssen weniger zulassen und natürlich muss der Torwart, wenn er mal eine Zeit lang kein Schuss kommt, trotzdem hellwach bleiben. Also ich glaube, das ist natürlich immer ein großes Problem. Also Grimmitschau rollt sehr unbeständig an. Aber
Ja.
wenn, dann brennt's. Und
Ja.
dann, ja, mal gucken. Also das denke ich, da sind sie sehr unbequem.
Jetzt haben wir noch einen Fact, der wahrscheinlich dann für Sonntag eher nicht so interessant ist, aber vielleicht für alle anderen Teams der Liga. Grimmitschau hat eine sehr unterzahlschwache, nein, Grimmitschau ist sehr unterzahlschwach. Und zwar auch nur 71, in 71,9% der Fälle können sie quasi ihren Kasten sauber halten. 9 Tore bereits gefangen in 32 Situationen. Ja, also wenn die Huskies da irgendwie nicht ein bisschen mehr Varianz jetzt in das Powerplay bekommen, dann wird das auch nichts.
Sie haben zumindest heute einen Mörderschuss verpflichtet.
Das stimmt. Also ich denke mal, den werden wir auch in PP1 sehen.
Ja, also das ist meine Angst, dass jetzt das immer heißt, alle Pucks zu Wisniewski oder Wisniewski und dann ist das Powerplay wieder berechenbar. Hoffentlich gibt es mehr Varianten als nur die eine.
Okay. Wir werden es sehen. Kommen wir noch zu den Schiedsrichtern. Hauptschiedsrichter Ulrich Hatz und Ulpi Sikorski. Herzlichen
Genau, ja.
Glückwunsch. Wer macht denn
Ja.
sowas?
Ja, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich brauche den auch nicht so früh in der Saison. Ja, besser als in den Playoffs. Ja, Ulrich Hatz, sechsmal hat er uns bislang gepfiffen. Zwei Siege, vier Niederlagen. Würde ich sagen, passt dann zur Ansetzung Ulpi. Ein einziges Chaos. Ja, bei Ulpi haben wir insgesamt bislang 11 Siege und 10 Niederlagen. Man glaubt es kaum. Aber ich glaube, das Problem bei ihm ist ja nicht so sehr, dass wir uns benachteiligt fühlen, sondern eher, dass wir irgendwie jeder, der Eishockey liebt, sich dann doch manchmal fragt, was das auf dem Eis soll. Zuletzt, ich glaube, in der DL2 ist die Bilanz 4:4. Mal trifft es den einen, mal trifft es den anderen anscheinend. Ja. Könnte wieder unterhaltsam werden.
Mit Ulpi wird es immer unterhaltsam.
Ja, ich hatte mir auch noch was angeguckt bei Krimmetschau zur Bilanz. Natürlich. Wir haben bislang in der Hauptrunde, also in normalen Spielen ohne Playoff und Pokal, 22 Mal gegen Krimmetschau gespielt, davon 17 Mal gewonnen und nur 5 Mal verloren. Also die Bilanz ist sehr, sehr stark Richtung Kassel tendierend. Und ich hatte auch mal geguckt, am 17.09.2006 haben wir das erste Mal ein Regular Season Game, ein reguläres Hauptrundenspiel gegen Krimmetschau gehabt. Und da fiel mir auf, dass mal davon abgesehen, dass damals den ersten Treffer für Kassel Mike Pellegrims gemacht hat. Aber unter anderem ist mir auch aufgefallen, dass das letzte Tor in diesem Spiel Hugo gemacht hat.
Ja. Also muss ich Hugo die Schlittschuhe anziehen.
Ja, genau. Ja, aber so schließt sich der Kreis. Ich meine, er ist ja wieder beteiligt. Klinge war damals natürlich auch schon dabei. Ist ja auch schon ein alter Mann mittlerweile. Und ja, aber es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Es ist eigentlich witzig. Man hat sich in den 90ern so gar nicht getroffen. Das allererste Spiel gegen die überhaupt war 2004, 2005. Und damals ein Pokalspiel. Damals haben für Kassel noch so Leute wie Drury und Hammer getroffen. Und Valenti noch mit Vorlage.
Okay.
Lang, lang ist es her.
Gut, machen wir auch einen Deckel auf das Spiel am Sonntag.
Genau.
Aber wir müssen ja noch tippen. Ich fange an. Wir tippen ja immer so optimistisch. Ich glaube, ich glaube, ich tippe jetzt einfach mal pessimistisch. Weil ich glaube, Krimmetschau bleibt noch ein bisschen im Lauf. Ich gönne es ihnen auch, weil die Punkte, die sie jetzt sammeln, die können ihnen am Ende vielleicht gegen den Abstieg helfen. Und gut, Punkte gegen die Huskies, ob ich es dann noch gönne. Glaube aber, dass Krimmetschau gewinnt nach Overtime. Und ich tippe ein 3 zu 2 nach in, ja, in Verlängerung.
Bin wie immer optimistisch. Ich würde mal sagen, wir gewinnen 5-3, wobei der fünfte ein Empty Netter wird. Und ja, Krimmischer muss man sich ja eigentlich auch auswärts bei Sprayed angucken, einfach weil ich finde sie ja mit den lustigsten Sprecher. In diesem schönen Erzgebirgsdialekt, unglaublich authentisch und immer wieder lustig.
Ich finde Dresden auch noch cool, aber ja, die sind auch gut. Krimme.
Also, ich mag es total gerne.
Ja, gucken wir
Wenn ich
mal,
es
wer
hört.
recht behält jetzt.
Ja, also ich kann ja leider nicht hinfahren, weil ich ja morgens bei dem Thema bin, wo wir jetzt als nächstes hinkommen.
Wo kommen wir denn als nächstes hin?
Wir kommen als nächstes, würde ich sagen, zur Eishockey-Jugend.
Okay.
Wenn es okay ist.
Von mir aus. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte.
Du bist jetzt still und ich rede jetzt den kompletten Podcast zu Ende,
Nein, ich kann. So habe ich es auch nicht gemeint. Ein
Gut.
bisschen was kann ich auch noch sagen.
Okay, aber kommen wir jetzt mal zur Eishockey-Jugend und fangen, ja, wie eigentlich immer an mit der DNL 2. Die wird nämlich gleich das Thema, warum ich am Sonntag nicht kann. Also erstmal vergangenes Wochenende zwei Spiele gegen Nauheim, beide sehr, sehr spannend. Zu Hause war eigentlich ein total beklopptes Spiel, kann man so sagen, am Samstag. Und zwar lag man 0 zu 1 hinten, man lag 1 zu 3 hinten, man lag dann auch 2 zu 5 hinten, konnte dann. Man hat eine Sekunde vor Drittelende, im zweiten Drittel, hat man das 3 zu 5 gemacht und quasi noch so ein Lebenszeichen gesendet und hat dann auch im letzten Drittel relativ schnell auf 5 zu 5 ausgeglichen. Da dachte ich so, Mensch, jetzt packen sie es. Ja, und dann macht Nauheim 2,5 Minuten vor Schluss das 5 zu 6. Und ich war hier schon wieder am Rumschreien, rumspringen. Dann kam aber Trattner 1,45 vor Schluss mit dem Ausgleich. Ja, und dann Bödefeld wieder eine Sekunde vor Drittelende, in dem Fall aber vor Spielende mit dem 7 zu 6 Siegtreffer. Die Jungs haben das fertiggebracht, eine Sekunde in diesem gesamten Spiel geführt zu haben und das hat gereicht, um 3 Punkte einzufahren. Also, das ist Effizienz.
Ja.
Besser geht nicht. Ja, Sonntag dafür leider in Nauheim mit 3 zu 1 verloren. Vielleicht auch, weil nur Berg als Overager dabei war und gerade offensiv nicht wirklich viel ging, weil Trattner, glaube ich, gesperrt war. Ich weiß nicht ganz, warum er nicht dabei war. Krüger war und Schirmacher auch waren in Braunlage. Und ja, dann vielleicht fehlt dann so ein Erfahrener im Sturm, der auch mal ein bisschen was rumreißen kann. Ja, damit hat man jetzt natürlich auch rein rechnerisch keine Chance mehr auf Platz 1. Aber die hatte man eigentlich so oder so nicht. Jetzt muss man allerdings sehen, Platz 2 und auch Platz 3 ist. Also muss man dann halten, muss man mal gucken. Man kann theoretisch noch Platz 4 abrutschen. Denn man spielt am Wochenende zweimal in Weißwasser bei der absoluten Top-Mannschaft, die bislang einen Punkt abgegeben hat. Samstag 17:30 Uhr, Sonntag 10:15 Uhr. Und Sonntag 10:15 Uhr bin ich nämlich dann dabei.
Sehr gut.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Irgendwer muss ja mal anfeuern hier. Und ja, wird sehr, sehr schwer. Also man braucht einen Sieg, um Platz 2 einzutüten in dieser Vorrunde. Ich hoffe, dann spätestens am Sonntag ist es dann soweit. Ja, und dann, ich könnte jetzt noch das Prozedere erklären, aber ich muss ehrlich gestehen, was sich der DB da wieder ausgedacht hat. Ich habe es selbst nur so halb verstanden. Also ich glaube, verstanden zu haben, dass die Gruppensieger in Süd und Nord jetzt quasi gegeneinander um den Aufstieg in eine Mittelgruppe spielen. Allerdings der Verlierer dann doch wieder runterrutscht. Sprich, kann durchaus sein, dass dann Weißwasser irgendwie dann doch wieder dabei bleibt. Und dann spielt man quasi eine Hauptrunde. Und am Ende, glaube ich, spielen dann die ersten gegen die schlechtesten dieser Mittelrunde. Und diese Gewinner der Runde qualifizieren sich dann quasi nächstes Jahr für die neue U20 Division 2, während alle anderen in die Division 3 rutschen oder so. Und der Letztplatzierte rutscht sogar in den Landesverband, was dann quasi de facto Division 4 ist, oder ich habe keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht so ganz, was der DEB sich dabei gedacht hat, aber
Also
das
wer das jetzt verstanden hat, der kriegt demnächst irgendwie sofort den Gewinn zugeschickt.
Ja, bei den Schülern läuft es aber irgendwie auch ganz, ganz konfus und ähnlich. Ich weiß nicht, was man sich dabei immer denkt. Man könnte es so einfach haben wie früher mit Bundesligen. Ich sag mal, das hat jede Eishockey-Nation, hat das noch klassisch, U20, U18, U16. Aber in Deutschland, wo man ja grundsätzlich alles besser kann im Eishockey als der Rest der Welt, da braucht man was Eigenes.
Ja.
Ja, aber das nur von der Jugend.
Wo du gerade schon die Schüler angesprochen hast, auch die haben ein Doppelwochenende gegen Bad Nauheim hinter sich. Samstags in Nauheim noch knapp mit 1:2 verloren. Und dann gab es traditionell sonntags den Sieg zu Hause. Und zwar ein 10:4. Julius Kranz mit 3 Toren und 4 Vorlagen. Thilo Beutler mit 2 Toren und 5 Vorlagen. Und naja, nach dem Wochenende ist man immer noch Letzter in der Tabelle. Aber punktgleich mit Bad Nauheim. Und da ist noch mehr drinne. Ist ja noch ein bisschen die Saison.
Die Saison ist lang, also die spielen eine komplette Hauptrunde bis März oder so.
Und jetzt haben sie erstmal 2 Wochenenden spielfrei, wo man vielleicht irgendwie nochmal so die ein oder andere taktische Finesse dann trainieren kann, damit man eben voll angreifen kann, um eben vom letzten Tabellenplatz halt wegzukommen.
Das Potenzial haben sie, das haben sie ja bei dem 10 zu 4 dann auch gezeigt. Das ist, die sind nicht so schlecht, wie die Tabelle aussagt, in meinen Augen.
Vielleicht können wir eine Änderung herbeiführen, dass sie nur noch Sonntag spielen, weil dann
Oh
sieht
ja,
die Tabelle, glaube ich,
das.
anders aus.
Ah, ja, oh ja, das also nur noch sonntags, und man zählt nur noch die Sonntagsspieler. Die Samstagsspieler, die sind quasi Testspiele, und das, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, die müssen sich ein bisschen einstellen, vielleicht auch auf den Gegner, und dann läuft's.
Ja.
Und das ist halt noch eine sehr junge Mannschaft, aber auch wieder mit vielen, vielen guten Talenten, und man muss ihnen jetzt Zeit geben. Milan wird das schon richten, denke ich, in der Mannschaft.
Denke ich auch.
Ja, rutschen wir gleich in die nächste Altersstufe, die Knaben. Die waren letztes Wochenende spielfrei, kommen also nicht viel zu sagen. Kommendes Wochenende allerdings, zwei Heimspiele. Samstag 13:45 Uhr, seid ihr dann hoffentlich auch alle in der Eishalle, gegen die 1B von Düsseldorf. Und Sonntag 11:15 Uhr gegen Duisburg. Dazu muss man sagen, die EG 1B ist traditionell, also die klassischen, ich sag mal, die DEL-Nachwuchsteams mit ihren 1B-Mannschaften sind immer stark. Und DEG 1B hat bislang auch, glaube ich, zwei Spiele gehabt, beide gewonnen, ziemlich souverän auch. Duisburg hat zwei gewonnen, zwei verloren bislang. Ich glaube, es sind schwere Spiele, aber weil ja auch die Schüler natürlich wieder spielfrei haben, das heißt, alle Hochspieler, die sonst bei den Schülern mitspielen, bei den Knaben mitspielen können, glaube ich, dass durchaus was drin ist an diesem Wochenende, und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Spiele anzugucken, weil, also ich persönlich finde, so ab Knaben wird es auch echt gutes Eishockey. Also ich erinnere mich dann, ich hab zum Beispiel damals Yannick Valenti, glaube ich, das erste Mal wirklich realisiert bei den Knaben, weil er einfach so unglaublich viel besser war. Und Knaben lohnt sich wirklich. Da kann man richtig schon mitleiden, mitfiebern und so. Und ich glaube, die freuen sich natürlich auch über jeden, der vorbeikommt. Also hingehen.
Jawohl. Dann kommen wir zu den Kleinschülern noch. Die haben letztes Wochenende ein Spiel gehabt und dabei 6:2 gegen Herne gewonnen. Sind kommendes Wochenende spielfrei. Man kann sich also voll auf die Knaben konzentrieren.
Genau, auch da rutschen die besten Spieler dann vielleicht hoch und verstärken die Knaben. Also ja, die Knaben haben natürlich dann diesmal echt wahrscheinlich alles dabei, was man dabei haben kann. Ja, Bambini-Turnier gibt es auch. Und zwar am Samstag, 10:15 Uhr. Also die U10, muss man dazu sagen. Bambini ist ja mittlerweile U10, U8. Das ist ja auch irgendwie, man muss sich ja mal dran gewöhnen. Samstag, 10:15 Uhr in Lauterbach. Und man trifft neben dem Gastgeber noch auf Darmstadt und Frankfurt Weiß. Ich glaube, zeitgleich ist in Nauheim noch ein anderes Bambini-Turnier dann.
Was gibt's dann? Frankfurt blau, weil die haben ja auch blau. Die haben noch blau-weiße Trikots mittlerweile. Also die großen, so zum Aufwärmen
Ja,
und so.
aber zum Aufwärmen, ja. Ja, gut, wer liebt nicht blau-weiß, ne?
Eben. Es gibt Frankfurt blau und Frankfurt weiß und Frankfurt schwarz. Sehr cool.
Hat Nauheim dieses Jahr auch, glaube ich, das erste Mal, weil die unglaublich viele Neuanmeldungen hatten. Wäre schön, wenn das Kassel vielleicht auch. Also, wie gesagt, solltet ihr Kinder kennen und im spielfähigen Alter von Freunden, von Nachbarn oder so, schnappt sie euch und meldet sie an. Lasst sie Eis, wir brauchen mehr Eishockeyspieler. Das schadet nie.
Genau, wie gesagt, die Laufschule kostet ja erstmal nichts. Also so, ja, wenn es nur auf Schlittschuhen stehen ist und dann, wenn es halt weitergeht, dann bezahlt man erst. Einfach mal reinschnuppern. Ja, dann haben wir noch die Ice Cats, die wir letzte Woche auch angepriesen haben. Die haben ja, erwartungsgemäß verloren. Mit 0:9. Auf jeden Fall war es aber positiv, dass man mit 14 Feldspielern und zwei Torhütern antreten konnte. Und davon sogar drei Spielerinnen in den 2000ern geboren sind.
Die Jüngste 2004.
Ja. Und ja, da brauchen wir auch noch Nachwuchsmädels.
Ja, also ich glaube auch, also das wäre sehr, sehr wichtig, dass momentan der Trend in Deutschland ist sehr, sehr positiv, finde ich, für Mädchen-Eishockey. Also ich merke das bei Elite Prospects, wenn ich jetzt auch mittlerweile Kader eingebe, Schüler und so, es sind immer mehr Mädchen auch in den Kadern mit dabei. Und das kann man auch sehen, wenn man runterguckt, Knaben und so weiter. Die Jahrgänge sind immer, also wieder wirklich wieder voller. Es haben sich wieder einfach mehr Mädchen angemeldet. Und diesen Trend brauchen wir natürlich auch in Kassel, um ja immer wieder die Ice Cats natürlich, dass sie sich auffüllen können. Und weil die machen echt tolle Arbeit, dass sie überhaupt spielen, dass sie das selbst organisieren und so. Und es wäre natürlich schön, wenn sich einfach je mehr Mädels sich anmelden, desto mehr und voller können sie antreten. Und dann wird doch die Leistungskurve natürlich wieder nach oben gehen.
Ja. Also auch Mädels zur Laufschule bringen. Oder halt
Ja,
schon zu den größeren.
absolut. Und wer, ich glaube, die nehmen auch Ältere. Also man kann sich auch direkt bei den Icecats melden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wer einfach Bock hat, mal Eishockey auszuprobieren, soll sich einfach melden.
Jawohl.
Ja, und dann hätten wir noch die 1B, die 89ers am Sonntag zu Hause gegen die Eintracht. Muss man nicht viel zu sagen. Eintracht ist Frankfurt und wenn man gegen Frankfurt spielt, dann muss man da hingehen und Kassel anfeuern. Also insofern, wer nicht mit nach Crimmitschau fährt, wo ich natürlich auch hoffe, dass viele hinfahren. Haben wir ja letzte Woche gesagt, warum?
Die Wette ist aber noch nicht. Ich glaube, das ist erst das nächste Spiel. Ich habe
Bei
aber
dem
keine Ahnung.
nächsten Spiel, aber grundsätzlich glaube ich, nach Crimmitschau kann man immer fahren.
Ja.
Oder man fährt hier zur Jugend natürlich nach Weißwasser und kann mir Hallo sagen, ist auch kein Problem.
Dann machen wir wieder ein Connection-Treffen, wo keiner kommt.
Genau. Nein, aber ansonsten das Alternativprogramm natürlich wieder die 89ers, zu Hause in der Eishalle. Gegen die Eintracht. Zur Eintracht kann ich nicht viel sagen. Der Kader ist relativ klein, relativ konstant zum letzten Jahr. Sie werden die gleiche Rolle wie immer spielen. Unterschätzt du sie, verlierst du.
Ja.
Ganz einfach.
Das trifft doch fast auf jeden Spieler zu, jede Mannschaft zu, oder?
Ja, aber ich sag mal zum Beispiel im Nachwuchsbereich ist das noch ein bisschen berechenbarer. Aber in der Hessenliga, ja, im Grunde, man kann gegen jeden verlieren dort, ja. Die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, ja.
Wobei die 89ers echt einen sehr, sehr großen Kader haben. Ich glaube, das kann dir in der Liga halt auch schon weiterhelfen, ne?
Ja, also man hat es ja gesehen, ne? Nauheim war jetzt in Kassel damals mit wie vielen Leuten, das hatte ich gesagt, es war auf jeden Fall erbärmlich.
Ja.
Und sie haben dann ja wiederum aber den Löwen-Nachwuchs geschlagen und da waren sie einfach viel, viel mehr. Und das ist halt wirklich entscheidend, wenn es ist ein Unterschied, ob du zwei Reihen hast, die Dauer rotieren und im letzten Drittel quasi auf dem Eis liegen, weil, sind wir mal ehrlich, es sind Hobbyspieler. Oder du kannst halt wirklich vielleicht mit vier Reihen spielen und spielst und spielst und im letzten Drittel ist dein Gegner platt und du spielst ihn einfach aus. Das ist ein Riesenunterschied, klar.
Wobei das, glaube ich, auch für die Profis gilt. Also Steffen Heister von Braunlage, der hat halt auch gesagt, letztes Jahr, wenn du da so einen großen Kader gehabt hättest wie dieses Jahr, du hast teilweise verloren, weil du halt im letzten Drittel keine Körner mehr hattest.
Ja,
Und ja.
natürlich. Also im Profibereich darf das, also in meinen Augen hat ein Profiteam immer aus 20 bis 22 Spielern zu bestehen.
Ja,
Immer.
aber du weißt ja, wie es in der Oberliga ist.
Ja, aber ich finde, wenn ich es nicht schaffe, ein komplettes Team zu finanzieren, dann habe ich in der Oberliga nichts zu suchen, bin ich ganz ehrlich. Also für mich ist das überhaupt keine, da diskutiere ich nicht drüber, dass man nur mit 3 Reihen antritt oder so. Das ist für mich Hobby-Eishockey, das ist Push-Liga. Aber da kann ich nicht in der Oberliga mitspielen. Und in der Hessenliga ist es natürlich ein bisschen anders, aber auch da muss ich sagen, irgendwie ein großer Kader. Also man hat die 1B-Vertretung, wo ich mir denke, die können eigentlich auch mit Jugendspielern auffüllen. In Kassel macht man es ja auch nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Das war ja auch mal anders, aber das will man anscheinend auch nicht. Gut, man hat Förderlizenzen auch für Lauterbach und natürlich die Oberliga mittlerweile. Ist okay, aber man könnte es theoretisch. Und auch so, ich sag mal, die anderen Mannschaften, ich glaube mittlerweile, es werfen die Nachwuchsteams werfen einfach genug Spieler aus, die man eigentlich in die Hessenliga, in die Hobbyteams irgendwie integrieren kann. Aber ja, gut. Also die 89ers dieses Jahr haben sicherlich einen wirklich guten Spielerpool und ich hoffe, die meisten bleiben auch echt gesund und können auch beruflich natürlich mitmachen.
Okay. Sind wir mit der Jugend eigentlich auch durch? Und weil wir jetzt schon so viel über Oberliga gesprochen haben und andere Ligen, dann gehen wir doch einfach in die Oberliga. Und zwar gucken wir mal, was Hannover gemacht hat. Und die Indians haben am Freitag überraschend eigentlich in Berlin mit 2 zu 4 verloren. Sonntag gegen Erfurt gewonnen. Mark Letlin mit 2 Toren, also jeweils ein Tor pro Spiel. Und Freitag spielen die Indians gegen Timmendorf und Sonntag geht's nach Duisburg.
Genau, also den muss ich noch sagen, also das Ding am Sonntag, er kommt über außen, zieht ab und er ballert das Ding, das war ein Strahl, wunderbar, echt wunderbar, Weltklasse-Schuss, ich hoffe ja immer noch, dass wir ihn auch öfter nochmal in Kassel sehen werden. Der macht sich wirklich gut dafür, dass er frisch aus der DNL kommt, also da hat man schon DNLer gesehen, wo man das Gefühl hatte, die können gar nichts auf dem Niveau und er macht sich, er kämpft, er ist richtig gut. Dranbleiben und beobachten bei ihm, auf jeden Fall.
Sowieso. Wir wollen ihn ja auch noch im Husky-Trikot ein paar Mal sehen.
Eben, auf jeden Fall. Ja, ansonsten Oberliga, die Harzer Falken natürlich. Da sieht es ein bisschen, na, ich will noch nicht sagen düster aus, aber ich sag mal, der Saisonstart, den haken wir eigentlich mal ab. Also sie haben am Freitag mit 0 zu 6 in Erfurt verloren, komplett ohne Föhlis. Wir wissen noch nicht so wirklich, warum. Am Sonntag haben sie dann gegen Halle 1 zu 5 verloren. Dort waren dann Schumacher, Krüger und Schnell wieder dabei und Hungerecker auch als Backup. Vielleicht erstmal noch die Personalie, die sich getan hat unter der Woche. Sie haben mit Trevor Hendricks endlich den zweiten Importspieler gefunden und sie haben, wie ich das gehofft habe, einen Verteidiger geholt. Weil ich glaube, da mangelt es noch am meisten. Und es musste einer sein, der auch so ein bisschen, eigentlich fast die ähnlichen Anforderungen hatte, wie das, was die Huskies gesucht haben. So ein bisschen Erfahrung und Stabilität und so. Und ich glaube, sie haben ihn gefunden. Und vor allen Dingen auch jemanden, der, ich sag mal, bei dem die Handschuhe lockerer sitzen. Und auch manchmal das Nervenkostüm. Aber das ist auch völlig in Ordnung. In der Oberliga, glaube ich, brauchst du das mehr denn je.
Ah, ich glaube, das ist ein ganz schöne Hausnummer für die Oberliga. Also, wenn er das aufs Eis bringt, was man von ihm erwartet, denke ich mal, haben die Harzer Falken da sich sehr stark verstärkt.
Also da habe ich auch wirklich große Hoffnung, dass er es schafft, die Abwehr insoweit zu stabilisieren, natürlich auch nach vorne ein bisschen was bringt, dass man jetzt auch in Spielen gegen gleichwertige Gegner oder vielleicht nur knapp bessere Gegner, dass man die schlagen kann. Vielleicht, ach, eigentlich klingt es ja so schön. Am Freitag geht es gegen Essen. Und Essen, ja, Frank Genkes, ne? Mehr muss man dazu nicht sagen. Und sie haben es ja geschafft, in 4 Spielen genau einen Punkt zu holen. Also mit anderen Worten, eigentlich ist ja Essen auf Augenhöhe mit Braunlage. Momentan jedenfalls. Ja, vielleicht kann man Essen auch noch mal schlagen oder so. Ich möchte eigentlich noch sehen, dass die Trainerdiskussion in Essen losgeht. Einfach weil, ja, mit Genkes werde ich nicht mehr warm.
Ist doch total sympathisch.
Ja, total. Und Sonntag muss man nach Rostock. Rostock spielt gar nicht schlecht bislang, aber ich sag mal, Rostock ist trotzdem ein Kandidat, wo man vielleicht überraschen kann. Also ich hoffe, dass sie wirklich, ja, die Föhlis natürlich dabei haben, dass Hendricks einschlägt, und ja, dass man vielleicht vielleicht Überraschung schaffen kann. Eventuell, sie sind angeblich, also sie haben gesagt, sie sind noch an einem weiteren deutschen Spieler dran.
Der schon im Tryout ist, glaube ich, ne?
Genau, der schon im Tryout ist, hat man gesagt. Und wenn man sich einigen kann oder so, dann wird er auch verpflichtet. Und mir wurde geflüstert, es könnte sich um Arthur Gras handeln, der die letzten, ich glaube, 3 Jahre oder 4 Jahre bei den Indians gespielt hat. Also daher kennt man ihn. Wenn er fit ist, ist er eine absolut Riesenverstärkung für die Oberliga.
Okay.
Ich hoffe, er ist es und ich hoffe, es klappt.
Jawohl. Wir wünschen es den Harzer Falken, dass sie da auch mal aus dem Loch da rauskommen.
Ja, also es wäre unglaublich wichtig, dass man jetzt so langsam punktet und dran bleibt natürlich, um nicht erst eine Lücke entstehen zu lassen, weil ich glaube, der Kader hat zumindest das Potenzial, mit den anderen Teams unten mitzuspielen.
Okay. Dann machen wir auch den Deckel auf die Oberliga und gehen in die Regionalliga. Da hat Goalie Lars Bernhofen sein erstes Spiel für Lauterbach gemacht und direkt 10 Tore von Dietz Limburg eingeschenkt bekommen. Und eigentlich lief es bis zum letzten Drittel ganz gut und dann gab es 7 Stück im
Genau.
letzten Drittel. Und kompletter Einbruch der Luchse und ja, wie wir vorhin gesprochen haben, dünner Kader, im letzten Drittel wieder keine Körner gehabt.
Ja, also man hat 4-3 geführt nach 2 Dritteln und hatte aber nur 13 Spieler, glaube ich, mit dabei und Dietz Limburg mit 5 mehr. Und das scheint wohl der Unterschied. Also das hat auch der Trainer von Lauterbach gesagt. Also am Ende waren einfach die Körner nicht mehr da und man hat den Godi alleine gelassen. Mir tut sehr, sehr leid für Lars. Also Lars hat letztes Jahr im Hessen-Pokal schon mal gespielt gehabt für Lauterbach. Lief damals auch nicht so gut, weil man auch den Godi absolut ja, hat hängen lassen. Ich hoffe, dass Lars irgendwann nochmal demnächst, also recht zeitnah, ein Spiel für Lauterbach bekommt, wo einfach auch die Spieler sich davor der Verantwortung mal bewusst sind, im jungen Spiel eine Abwehr zu geben.
Ja.
Weil alleine kann er es nicht packen, ein Goalie. Das sehen wir ja in Kassel auch ohne Abwehr. Siehst du als Goalie immer schlecht aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall schön. Ich glaube, er geht seinen Weg auch. Und es ist schön, dass er jetzt im Männerbereich angekommen ist und ja, auch spielen wird natürlich. Aber nein.
Jawohl.
Ja, und bleiben wir in der Regionalliga. Brandaktuell heute kam nämlich noch, hat Soest, die Soester EG hat noch eine Verpflichtung gemeldet. Und zwar keinen geringeren als Fabian Pyszynski. Der letztes Jahr, der Kreis, es dreht sich immer um die gleichen Teams, glaube ich. Letztes Jahr hat er unter anderem ja noch, also er hat die letzten 2 Jahre, glaube ich, in Braunlage gespielt. Und so wie ich das gehört habe, schafft er es beruflich nicht mehr und deshalb jetzt nur noch Regionalliga. Und ja, warum Soest? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass mit Hilgenberg, Dennis Klinge, Billy Tem und Fabian Mörschler bereits 4 weitere Spieler aus dem Kasseler Nachwuchs in der Abwehr von Soest spielen, wohlgemerkt. Sprich, es sind jetzt 5 Abwehrspieler aus Kassel, die in der Soester Abwehrverordnung sorgen. Ist nicht schlecht.
Ja.
Werden wir auf jeden Fall auch weiter beobachten. Also damit sind sie jetzt mittlerweile doch schon zu einem Team aufgestiegen, was echt einen größeren Pool an Kasseler Spielern hat.
Eine weitere Außenstelle der Huskies
Ich
oder
glaube auch
der.
Hilgenberg ist Captain. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber ich glaube sogar der Hilgenberg, aber das wäre ja auch nur logisch. Also wenn er wieder den mal erlebt hat in Kassel, ich glaube, er war ja auch in komplett jeder Jugendmannschaft, hat er das C drauf, er hat es bei der 1B damals drauf gehabt, das passt schon.
Okay. Sind wir eigentlich soweit durch für heute?
Erstaunlich, wir sind durch.
Wahnsinn. Du hast sehr viel gesprochen. Das ist auch sehr gut, weil ich wirklich sehr angeschlagen bin. Aber ich hoffe, man merkt es gar nicht. Und kommen wir noch zum kleinen Werbeblock, oder? Es hat ja das letzte Mal auch ganz gut funktioniert. Vielen Dank an alle da draußen. Also, wir haben die Talfahrt durchschritten. Konnten neue Hörer generieren. Wäre natürlich schön, wenn ihr immer noch weiter von uns erzählt und das weiter nach oben geht. Ja, ihr könnt gerne im Forum schreiben unter connection.de, was ihr von diesem Podcast haltet. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, an podcast@connection.de. Und wir haben noch unsere Facebook-Seite, die findet ihr unter Connection. Twitter ist auch das Handle @connection und da hauen wir auch so ab und zu ein paar Infos raus. Also am Wochenende macht der Nils einen super Datenservice vom Nachwuchs, was man eben so an Ergebnissen auch mitbekommt, wenn es irgendwas Besonderes gibt oder wo unsere Kasseler Jungs unterwegs sind, das hauen wir meistens als Tweet über Twitter raus. Falls euch das interessiert, folgt uns da gerne. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, sprecht es einfach an. Vielleicht wollt ihr auch, dass wir mal was für euch recherchieren oder so. Das mit den Gästen, ja, mal gucken, das klappt irgendwie, vielleicht irgendwann mal. Manchmal kommt was dazwischen, wie so eine Monsterverpflichtung wie heute.
Ja, das war ein bisschen ungünstig.
Ja, das geht eigentlich geht der Podcast ja auch vor, finde ich.
Ja,
Demnächst,
sollte.
wir müssen da nochmal die Prioritäten mit dem David besprechen.
Oder dass wir vielleicht einfach die Verpflichtung im Podcast machen.
Das können wir auch machen.
Statt Presse aussenden, dann können Sie doch einfach den Podcast machen. Nein. Ja, aber es ist immer ein bisschen chaotisch mit Gästen, weil ja, das passiert halt dann doch immer viel. Ist ja auch schön, dass das passiert.
Genau, Hauptsache wir beide schaffen es irgendwie unter der Woche, uns mal zu einem Termin zu finden, dass wir ein bisschen quatschen können. Und wenn wir dann noch irgendwann mal einen Gast dazu haben, dann könnt ihr den auch hören. Solange müsst ihr euch mit uns halt begnügen. Und ja, Nils, hast du noch was?
Nee, hab nichts mehr. Ich hoffe, es wird ein schönes Wochenende mit dem neuen Spieler. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.
Dann sage ich herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss, Nils.
Ciao.